Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Asma, ich freue mich mega doll, dass du heute in meinem Podcast bist und dir die Zeit nimmst. Wir werden über ganz viele spannende und auch sehr wichtige gesellschaftsrelevante Themen sprechen, wie ich finde. Aber zuallererst würde ich mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Magst du einmal den ZuhörerInnen oder HörerInnen sagen, wer du bist und was du beruflich machst?
Ja, vielen lieben Dank, Isabel, auch für die Einladung. Es freut mich sehr, in diesem Podcast endlich dabei sein zu können. wer bin ich? Esmer Elidrissi, gebürtige Frankfurterin, jetzige Bochumerin, marokkanischstämmig, weiblich, muslimisch. Und was ich mache, ist, ich leite hauptberuflich ein Projekt, das Projekt Fatma bei der Swans-Initiative in Berlin. Und bin freiberuflich noch unterwegs als DEIB-Beraterin und lehre tatsächlich auch seit letztem September an der Hochschule Bochum Managing Diversity.
Spannend. Deswegen sage ich auch im Übrigen spannend, weil du ja ursprünglich Juristin bist, ne?
Richtig, genau.
Ja, ist sehr cool. Aber dazu kannst du wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen mehr sagen. Habe ich das richtig verstanden? Spricht man deinen Namen Esma aus?
Genau, Esma.
Esma, ja. Guck mal, ich habe den Namen gerade falsch ausgesprochen, ne?
Ja,
ich dachte, Esma, sehr schön. Ja. Okay, cool. Magst du mal sagen, was verbindest du mit Rosa Parks, wenn du den Namen hörst?
Mut, berechtigtes Gerechtigkeitsempfinden, Kampf.
Ich finde das so schön. In unserem Vorgespräch hattest du den Namen ja gedroppt. Und für alle die, die Rosa Parks nicht kennen, Rosa Parks ist eine afroamerikanische Bürgerrechtlerin, die am 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama festgenommen wurde, weil sie in einem Bus den Platz nicht für eine weiße Person freimachen wollte. Richtig krass. Also ist eine sehr, sehr interessante Frau. Da gibt es unzählige spannende Bücher zu, auch Kinderbücher im Übrigen, die ich sehr empfehlen kann. Mhm. Und deswegen fand ich das so spannend, dass du den Namen auch gesagt hast, weil ich sie ebenfalls sehr spannend finde. Ja. Und ja, bitte.
Es ist eine super Inspiration für mich. Ich habe den Namen gedroppt, weil eine gute Freundin und einer der genialsten Juristinnen von mir zu der Zeit, als ich geklagt hatte, vielleicht später mehr dazu, einen Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel Rosa Parks auf der Gerichtsbank.
Geil.
Das war so super.
Ja, sehr schön. Aber auch so wichtig. Also und irgendwie, ehrlicherweise, ich finde sowas immer so hoffnungsstiftend, weil mir das immer wieder zeigt, dass es in der Vergangenheit schon ganz viele Menschen gab, die für ihre Rechte und für demokratische Werte oder für Werte, ne, ganz grundsätzlich auch eingestanden sind und damit etwas erreicht haben. Und deswegen ist es wichtig, aufzustehen und laut zu sein.
Absolut.
Du sagst über dich selbst, dass du eine Künstlerin darin bist, Überlebensstrategien für dich zu finden. Und das finde ich einerseits total schön und auf der anderen Seite schwer. Ne? Das hört sich erstmal sehr schwer an. Das ist ein Stück weit anstrengend hört sich das an, aber auch irgendwie erdrückend, finde ich. Magst du mal so ein bisschen spezifizieren, wieso das so ist und was genau du damit meinst?
Ja, also wie du vorhin richtig gesagt hast, eigentlich bin ich ja Juristin und promoviert im Verfassungsrecht mit antidiskriminierungsrechtlichen Bezügen. Und ich habe früh gemerkt, dass dass die AnwältInnenwelt nichts für mich ist. Das zum einen, da musste ich denken, und zwar sehr schnell. Und das fiel mir relativ leicht, weil ich den Schwerpunktbereich so gewählt hatte, wie er mich interessiert. So, nicht was gerade am lukrativsten ist. Und über diese Schiene bin ich tatsächlich in diese antidiskriminierungsrechtliche Diversity, Equity, Inclusion, Belonging-Schiene reingeraten. Und das zum einen und zum anderen natürlich komplett, also das rassistische System, in dem wir alle leben.
Ja.
Und das zwingt einen dazu, immer wieder aufzustehen, immer wieder zu schauen, okay, was für Wege kannst du gehen? So Stoff, aufstehen, Staub abklopfen und weiter geht's. Das ist tatsächlich sehr oft auch der einzige Weg, aus dem wir dann aber auch wieder neue Stärke, neuen Mut, mehr Resilienz und auch Flexibilität generieren können. Ob das jetzt der beste, schönste, klügste und aber vor allen Dingen gesündeste Weg ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es einer der wenigen Wege ist, die uns marginalisierten Menschen offen stehen. Und dann haben wir halt einfach zwei Wege. Wollen wir Opfer sein? Sind wir, ja. Aber wollen wir dann in dieser Opferrolle verbleiben oder neue Lebenskraft schöpfen und unkonventionelle Wege gehen? Und in unkonventionelle Wege gehen, bin ich, glaube ich, gut geübt, sagen wir mal so.
Ja, ja. Ich finde das ultra beeindruckend, weil ich ehrlich bin, dass ich wüsste nicht, ob ich das könnte, dieses immer und immer wieder aufstehen. Vielleicht habe ich es in der Vergangenheit sogar auch schon gemacht, auf eine andere Art und Weise, aber ich finde das ultra anstrengend und ich habe ja nun zu Genüge mit einigen Menschen gesprochen, die Ähnliches sagen wie du, und finde das immer wieder spannend, diese Frage zu stellen, weil ich finde, dass es eigentlich nicht sein darf. Also wieso ist es so, dass bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft leben und Überlebensstrategien etablieren müssen, um überhaupt leben zu können? Weil, wie du schon auch sagst, ist ja die Kehrseite dazu oder die andere Alternative, man macht es nicht, man lernt nicht, damit umzugehen und dann, ja, bleibt man halt an einem ganz anderen Ende irgendwo stehen und findet in dieser Gesellschaft gar nicht mehr teil oder statt, ist vielleicht depressiv, hat andere Probleme. Und das Problem, was ich daran eben sehe, ist halt dieser Fakt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dass ja nicht jeder Mensch diese Kraft hat. Und was machst du denn, wenn du diese Kraft nicht hast? Also wir können ja nicht von Menschen erwarten, dass alle Menschen diese Kraft haben, immer und immer wieder Staub abzuklopfen und weiterzumachen. Mhm. Und der Punkt ist natürlich, ich will von dir gar keine Antwort dafür haben, weil ich weiß, die Antwort hast du auch nicht, ne? Ich will eigentlich dafür sensibilisieren, dass wir alle angehalten sind, das zu erkennen, wenn es Menschen schlecht geht, wenn Menschen immer 10-mal mehr kämpfen müssen und immer 100 mehr irgendwie Potenzial drauflegen müssen und dass wir das nicht zulassen, dass wir für diese Menschen Seite an Seite stehen und einstehen und sagen, hey, komm, lass uns doch mal Hand an Hand schauen, wie wir damit umgehen können, dass du nicht immer alles doppelt und dreifach machen musst, weil ich finde, das geht einfach nicht. Mhm.
Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Mindset und auch ein notwendiges. Auf der anderen Seite, also ich bestehe nicht nur aus Stärke. Mhm. Ich war auch ganz weit unten. Ich hatte auch depressive Phasen. Ich wusste auch oftmals nicht so, wohin mit mir und was mache ich jetzt? Und wie, also schon wieder 10 Türen zu, schon wieder irgendwie dann eine Klage, dann irgendwie sich Wissen aneignen, was man nicht hatte, um sich selbst zu vertreten. Ja. So. Also das sind alles Dinge, die einen sehr, also sehr, sehr krass an einem nagen. Das will ich auch nochmal so, ich will das nicht romantisieren. Ja. Es geht mir tatsächlich darum zu sagen, dass man auch echt beschissene Zeiten auch hatte. Ja. Und die kommen immer wieder. So ist es nicht. Ich oute mich jetzt. Ich war bisher auf keiner einzigen Anti-Rechts-Demo seit dem Geheimtreffen der AfD und Mitglieder der Werteunion. Mhm. Ich kann das gerade nicht.
Ja. Und wo liegt es begründet? Weil du das falsch findest, dass jetzt die Leute aufstehen und für eine demokratische Welt kämpfen wollen und das sonst nicht tun oder weil das dir zu viel Mental Load einfach ist?
Ich finde es hervorragend, es berührt mich. Es berührt mich tief im Herzen, wenn ich all die Hunderttausende von Menschen auf der Straße sehe. Es erfüllt mich auch ein bisschen mit Hoffnung, muss ich sagen. Also ich nehme das super positiv auf. Ich habe aber auch andere Narrativen. Ja, es gibt Menschen, die jetzt gerade auf genau diesen Demos rassistisch anbelangt werden, die von diesen Demos versucht werden, ausgeschlossen zu werden, die auf diesen Demos auch polizeiliche Gewalt erfahren, weil sie bestimmte Teile ihrer Identität tragen und es dann zu Diskussionen und aber auch Handgreiflichkeiten kommt von denjenigen, die tatsächlich sich für diese Gesellschaft stark machen. Und das, also das kann ich gerade nicht. Und ich weiß, ich werde wieder marschieren in diesen Demos, auf diesen Demos. Mhm. Aber ich kann es gerade jetzt nicht. Ich kann jetzt gerade nicht ertragen, dass ich auf einer Anti-Rechts-Demo rassistisch anbelangt werde. Mhm. Also, und dann schafft man sich eben kleine, safer Spaces und entscheidet sich manchmal gegen Kreise, gegen Bubbles, gegen nicht gegen Bewegungen, aber dagegen gerade teilzunehmen. Und leider im Gespräch merke ich, dass es sehr, sehr vielen Menschen, vor allen Dingen mit migrantischer Geschichte, gerade so geht.
Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob das so schlimm ist, ne? Also, weil ich finde deine Beweggründe total richtig und legitim. Und das hat ja auch was mit Sicherheit zu fühlen. Also ich glaube, um für eine Gesellschaft einstehen zu können, musst du dich erstmal sicher fühlen. Das ist eines unserer Grundbedürfnisse. Steht völlig außer Frage. Somit finde ich das total legitim. Und gleichzeitig finde ich es natürlich bedenklich, dass du dich so unsicher fühlst, dass du an einer Demonstration nicht teilnehmen möchtest, weil du um deine Sicherheit beispielsweise fürchtest. Ne? Also was läuft da schief in unserer Gesellschaft und wie können wir dem entgegnen?
Ja, also Sicherheit ist vielleicht, also ich fürchte nicht unbedingt um meine Sicherheit, ich bin müde.
Ja.
Ich bin müde für diese Erfahrung gerade. Und die passiert ja sowieso. Ja, also die widerfährt uns ja sowieso auf der Straße. Mhm. Ich will nicht, dass sie mir nochmal on top auf diesen Gegendemonstrationen widerfährt. Gerade will ich das nicht. Und das ist, ist ein Selbstschutz, ist aber auch tatsächlich Energiehaushalt, mit dem ich hier auskommen muss.
Ja, total.
Und ich weiß, dass es temporär ist. Und nur weil ich nicht auf die Straßen gehe, heißt es nicht, dass ich mich gerade nicht weiterhin stark mache gegen rechts. Das mache ich ja sowieso. Mhm. Ich schreibe ja weiterhin, ich führe weiterhin Gespräche, ich mache das ja alles weiterhin. Aber eben gerade die Demos, die nicht.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns mal bei der Demo gerne bleiben. Du hast nach der Veröffentlichung des Beitrags von Korrektiv hast du einen ganz tollen LinkedIn-Beitrag geschrieben, einen sehr lesenswerten LinkedIn-Beitrag, wie ich finde. Und die Überschrift lautete mehr leise Menschen mit Haltung als Demonstrantinnen mit Lautstärke. Was genau meinst du damit und was wünschst du dir von unserer Gesellschaft, also im Hinblick auf einen nachhaltigen Wandel und Vielfalt.
Diesen Beitrag habe ich tatsächlich geschrieben, weil aus meiner Bubble eben genau diese Erfahrungen kamen, weil ich auch auf Social Media immer mehr Leute, BIPOC, haben sich da so darüber beschwert, dass das nicht angehen kann, dass wir gerade auf diesen Demonstrationen rassistisch anbelangt werden. Und das hat mich etwas wütend gemacht, muss ich sagen. Weil auf den Plakaten steht, wir müssen laut sein, wir müssen, und es gibt, und auch, zum Beispiel Dresden ohne AfD oder Dresden ohne Hass und Frankfurt ohne Hass, nee, den gibt es gerade.
Ja.
So, schreibt erst einmal bitte realistischere Plakate.
Ja.
Und es ist viel getan, wenn man laut gegen etwas anspricht, aber noch viel mehr ist getan, wenn man einen schwarzen Menschen, eine schwarze Frau sieht auf der Straße, die gerade rassistisch angepöbelt wird, dass man da einschreitet. Oder eine Kopftuch tragende Frau. Oder irgendwie einen migrantischen Menschen, der der Sprache ohnmächtig ist, bei einem Arztbesuch. Und dann gerade wieder so geschissen wird von den Arzthelferinnen, die da keine inter- oder transkulturelle Kompetenz haben. Also all das wünsche ich mir, dass man da eingreift, dass man da laut ist. Und das sehe ich tatsächlich im Alltag relativ. Also ich kann an einer Hand ablesen in meinen 41 Jahren, wo weiße deutsche Menschen sich eingesetzt haben, öffentlich auf den Straßen, wenn es um rassistische Angriffe, Pöbeleien Anspuckereien, wie auch immer ging. Das, finde ich, muss sich ändern. Und das sind Kleinigkeiten für, das erfordert Engagement, definitiv. Und man kann nicht immer nur stark sein, wenn mit einem Hunderttausende von Menschen laufen. Im Endeffekt kommt es darauf an, was kann ich machen, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und so etwas sehe. Und dann muss man halt einfach eingreifen.
Ja, ich finde das so lustig, also lustig ist es überhaupt nicht, aber ich finde das so, ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich sowas höre, weil ich bin eine weiße deutsche Frau und ich kenne dieses Gefühl nicht, nichts zu tun. Ich habe Situationen tatsächlich in jungen Jahren erlebt, wo Freunde von mir in Prügeleien beispielsweise gekommen sind, ne, in ganz jungen Jahren oder ähnliche Probleme hatten. Und ich habe mich dazwischen gestellt. Und auch so habe ich mich immer lautstark für Chancen für alle und Werte für alle ausgesprochen. In der Öffentlichkeit, nicht in der Öffentlichkeit, im Familienfreundeskreis, völlig gleich. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man dieses Gefühl nicht hat, weil... Und jetzt kommt's, ich in solchen Situationen ganz oft denke, was wäre, wenn mir das jetzt passieren würde? Oder noch anders gesprochen, was wäre, wenn mein Sohn 17 ist und der gerät in irgendein Problem und plötzlich haut ihm jemand eine auf den Kopf? Dann würde ich doch wollen, dass wer auch immer daneben steht oder das mitbekommt, sich dazwischen stellt und was tut. Also, ja, ne, so, um das mal plastisch zu machen. Und ich kann das nicht nachvollziehen, wie, also hat das was mit Egoismus zu tun? Ist es pure rassistische Sozialisation? Ist es eine Ignoranz? Ist es Angst vielleicht auch? Was ist der Hauptgrund dafür, dass Menschen nichts tun in solchen Situationen? Hast du da eine Vermutung?
Boah, das ist so eine schwierige Frage. Also Real Talk. Ich habe mich lange gefragt, wie es passieren konnte, in einem Land 6 Millionen jüdische Menschen zu ermorden.
Ja.
Und das frage ich mich seit mindestens 10 Jahren nicht mehr.
Ja.
Wenn es in einer Gesellschaft gang und gäbe ist, dass man sofort laut wird, wenn man falsch geparkt hat oder falsch irgendwie den Müll eingeräumt hat, hat. Oder wenn man, keine Ahnung, dass da ein sehr hohes ziviles Engagement ist, aber bei Gewalttaten, bei Angriffen, bei Rassismus, man in der Regel leise ist, dann erklärt das ganz viel darüber, wie Dinge passieren konnten, die nicht passieren durften. Das zum einen. Zum anderen ist, das heißt, wir brauchen ein neues Verständnis von zivilem Engagement. Und wir brauchen vielleicht sogar damit ganz konkret so weg von der Idee einer jetzt erst seit gestern so da gewesenen Einwanderungsgesellschaft oder Leitkulturdebatte hin zu vielleicht mal einer Debatte einer Einheit von vielen Debatte,
ja,
so einer,
ja,
kompletten Leitvision, die alle tragen können und in der sich alle gesehen fühlen, weil gerade diskutiert man sehr exkludierende Sachen. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß, es hört sich super pathetisch an, aber ich glaube, dass eine Leitvision trotzdem etwas mit den Menschen macht. Ich war vor ein paar Jahren für 2,5 Wochen in den USA und da gehört es fast zum guten Ton, bei Ungerechtigkeit laut zu sein und zwar in einem Kollektiv. Also es geht dann durch die Reihen in der U-Bahn oder sonst wo. Wenn jemand sich gerade einfach so rassistisch benimmt oder es wird dann sofort auch, das habe ich erlebt. Als Hijabi ist es, ich hatte den absoluten Kulturschock. Erst einmal darüber, warum Menschen mich so freundlich empfangen an jeder Ecke und warum Menschen so ganz, ganz schnell eingreifen können bei Ungerechtigkeit. Und das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass Nation of Immigrants, dass man so das Amerikanischsein komplett anders definiert. Ich rede jetzt nicht über die rechtsextremen Bewegungen auch dort, ja.
Ja,
ja, es ist was ganz anderes. Aber ich glaube, die Amerikaner haben es gut geschafft, unter dem Begriff Americans ganz viel mehr zu fassen als White Americans. Und das wäre schon schön, wenn wir müssen keine 1-zu-1-Übertragung von Lösungen haben, aber ich glaube, das würde viel dazu beitragen, wenn sich Debatten mehr in diese inklusive Richtung entwickeln könnten. Auch tatsächlich auch sprachlich. Und wo wollen wir stehen als Nation?
Jetzt hast du ja selbst auch einige diskriminierende Vorfälle erlebt, unter anderem einen, den du gerade zu Beginn schon angesprochen hast. Du hast die Klage angesprochen. Da ging es, glaube ich, um dein Referendariat und auch um ein Kopftuchverbot. Magst du das mal ganz kurz schildern, damit man den Kontext versteht? Und dann mal darauf eingehen. Also was genau hat das mit dir gemacht und wieso hast du da geklagt?
Genau, ich habe Jura studiert und habe dann irgendwann mich entschieden, mit einem kleinen Break in der Wissenschaft doch das Referendariat zu machen und habe mich dann dafür beworben. Ich wusste, was die rechtliche Lage ist, weil ich war da schon in diesem Bereich promoviert. Und dann wurde mir kurz vor Beginn des Referendariats wurde ich angerufen und mir gesagt, ey, alle praktischen Tätigkeiten sind Ihnen aufgrund des Kopftuchs verwehrt. Wollen Sie das Referendariat immer noch machen? Und ich wusste, dass das eine Praxis war, die knapp 20 Jahre alt war, durch einen Erlass tatsächlich des Justizministeriums in Hessen. Und in diesem Erlass stand halt, wenn man ein muslimisches Kopftuch trägt, das war noch nicht einmal eine scheinbar neutrale Formulierung, sondern wenn man dieses Kopftuch trägt, gibt es keine Sitzungsvertretung, man darf sich nicht neben der richtenden Person setzen, man darf bei Widerspruchsverfahren keine Anhörungsausschusssitzungen leiten. Also all das, was irgendwie praktisch war, wurde einem verwehrt aufgrund des Tragens des Kopftuchs. Und wenn man es weigert abzuziehen, stand auch in diesem Hinweis drin, so nannte man den, dass man eine schlechtere Bewertung haben könnte. Das heißt, egal wie du dich entscheidest, es war einfach nicht tragbar für dich. Entweder du ziehst es ab und wenn du es nicht abziehst, kriegst du eine schlechte Benotung. Genau. Und dagegen.
Also was ja per se schon mal absurd ist, ne? Weil also zu mir kommt ja auch keiner und sagt, zieh mal deinen roten Pullover an und zieh mal einen grünen an. Also,
ja, dann bist du halt neutraler, Isabel.
Ja, also, ja, genau, dankeschön. Was ist das für ein Quatsch? Also, ich finde das so absurd. Deswegen, okay, also, keep going. Was ist dann passiert? Was hast du daraufhin geantwortet und getan?
Wie gesagt, ich wusste es. Ich war ja bewandert in dem Thema. Man hat es quasi mit einer Klägerin zu tun gehabt oder Beschwerdeführerin, die weiß, was sie tat. Und dann habe ich halt Beschwerde eingereicht und das Ganze ging, in der ersten Instanz hatte ich noch gewonnen, das war der einstweilige Rechtsschutz. Da habe ich mich auch tatsächlich auch alleine vertreten gegen das Justizministerium.
Das ist echt geil.
Ja, das war wirklich geil. Und die mündliche Verhandlung ist super zu meinen Gunsten gelaufen. Also es hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht zu argumentieren. Und das Ende vom Lied, das Menschen des Justizministeriums liefen raus, rot, wütend, wie das so laufen konnte. Und genau, ab da konnte ich mich neben der rechnenden Person setzen, aber die gingen in Beruf, also die legten Beschwerde ein gegen diese Entscheidung. Und das Ganze ging hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Das Ende vom Lied. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, aus mehreren Gründen Verfahrensfrieden gestört. Man könnte denken, dass Scharia abgehandelt wird. Es ist ja nur wenig Diskriminierung und nicht während des ganzen Referendariats. Also es sind tatsächlich Gründe, die sie vorgebracht haben. Und genau, habe kein Recht bekommen. Allerdings, und da bin ich auch super zufrieden, der Diskurs innerhalb der JuristInnenwelt wurde geöffnet, endlich, auch in Bezug für den justiziellen Bereich. Und die Schlechterbewertung wurde abgeschafft.
Und wie hast du dann weitergemacht danach? Also konntest du überhaupt weitermachen?
Naja, ich habe alle Stationen durchlaufen und im Ernst, also ich habe es dann kurz vor dem zweiten Staatsexamen abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, nee, das willst du nicht, das macht dich unglücklich. Jetzt machst du einfach nur das, was du willst. Und deswegen dann Diversity Management und Antidiskriminierung und bin dann in diese Richtung gegangen. Hab dann kurz danach ein, nee, das war sogar kurz davor, eine Antidiskriminierungsstelle geleitet.
Ich finde das wahnsinnig spannend, weil, also wenn man das jetzt ganz kritisch betrachten will, hast du im Prinzip dein Berufsfeld gewechselt, weil du in dem Feld, in das du ursprünglich gehen wolltest, einfach kein Ende oder kein Licht am Ende des Tunnels gesehen hast.
Jein, würde ich sagen. Das Feld, in dem ich dann war, war tatsächlich auch das, wofür ich mich jahrelang schon interessiert habe. Ich meine, darüber habe ich auch promoviert und es hat mich also super fasziniert, wie man halt einfach mit dem Recht Dinge steuern kann, die wichtig sind für diese Gesellschaft. Und ja, ich habe dann eine Zeit lang auch Antidiskriminierungsrecht gemacht. Mittlerweile müssten das um die 12 Jahre sein. Und dann habe ich gesehen, okay, super, also Antidiskriminierungsrecht schön und gut und super wichtig und auch jetzt hochaktuell, weil wahrscheinlich eine Gesetzesänderung und eine Reform bevorsteht. Aber ich wollte halt einfach auch mehr machen und in diesen präventiven Bereich gehen. Und deswegen habe ich mich auch für die Diversity Management Weiterbildung und halt in diesem Bereich nochmal versucht, Fuß zu fassen. Und seitdem verbinde ich beides.
Ich finde das super stark. Und also du setzt dich eben für soziale Gerechtigkeit, für Inklusion, für marginalisierte Gruppen und grundsätzlich wahrscheinlich auch benachteiligte Menschen ein. Welche Schlüsselstrategien siehst du denn, um eine wirklich inklusive Gesellschaft zu schaffen und auch zu fördern, vielleicht sogar, die Vielfalt der Menschen respektieren und fördern? Also ich finde auch dieses Respektieren total wichtig, weil ich glaube, wir können nichts fördern, wenn wir es eigentlich nicht wirklich respektieren. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich jetzt ein großer Konzernchef bin, dann kann ich eine tolle Diversity-Strategie fahren, die ganz kurz und knapp ist, um mir das Badge auch auf meinen Konzernhut zu setzen. Wenn ich aber tief im Inneren rassistisch sozialisiert bin und ich verstehe, wieso das wirklich einen Mehrwert bringt für mich, für mein Unternehmen und für die Gesellschaft, dann kann ich es auch gleich lassen. Weil, ne, damit respektierst du nicht alle Menschen. Welche Strategien gibt es, deiner Meinung nach, die eine inklusivere Gesellschaft fördern?
Ich glaube, es gibt nicht die Strategie. Ich glaube, wir müssen mehrere Strategien fahren. Zum einen, man kann, also zum einen sage ich immer, mehr Konzepte, weniger Kampagnen.
Ja, ist
So.
gut.
Beides fängt mit K an, aber ist komplett so. Das eine ist kurzweilig, das eine ist Performance, das andere ist eben auch Struktur und Systemwandel. Und da würde ich auf jeden Fall ansetzen, dass man weg davon kommt, im Pride Month einfach die Regenbogenfahne zu schwenken, im Black History Month über schwarze bedeutende Persönlichkeiten zu sprechen. Und trotzdem können sich Menschen nicht outen, trotzdem droppt man das N-Wort. Tatsächlich rede ich hier aus der also Unternehmensberatungserfahrung. Trotzdem passieren all diese Dinge. Und diese marginalisierten Gruppen fühlen sich auf Glatteis geführt, um es klar zu sagen. Das heißt, man muss Konzepte entwickeln, die tiefgreifend sind, weil auch Marginalisierung tiefgreifend passiert, weil Diskriminierung tiefgreifend passiert und strukturell. Und genauso müssen halt auch die Lösungen sein. Das heißt, länger gedachte Konzepte, die intersektional sind, die nicht nur eine bestimmte marginalisierte Gruppe immer in Betracht haben. Unternehmen neigen oft dazu, ja, wir machen erst einmal Gender und dann kommen die anderen. Lasst uns erstmal Gender machen. Ja, aber mit Gender meint man vor allen Dingen weiße Frauen. Und weiße Frauen sind auf Platz 2 der privilegiertesten Menschen in Deutschland. So. Ja.
Ja, und ich finde das auch sowieso so absurd, also weil Diversity ist bei uns in Deutschland immer nur Mann und Frau. Und das ist ja nicht Diversity, das ist ja nicht zu Ende gedacht. Da fehlt es ja an allen Ecken und Kanten, gerade als rassistisch sozialisierte Gesellschaft mit der Historie, die wir als Deutsche haben.
Absolut, absolut. Und selbst wenn wir nur bei Männern und Frauen bleiben, manchmal sind junge Väter auch diskriminiert. So, das muss man in Betracht ziehen. Und das sind manchmal auch gut situierte weiße Männer, die entsprechen den so der Norm schlechthin. Trotzdem sind sie diskriminiert. Für solche Menschen muss man aber auch ein Programm finden, was inklusiv ist, was sie fördert in ihrer Väterrolle. So, also man muss es tatsächlich komplett einmal durchdenken und intersektional agieren. Das ist die zweite Strategie. Also auf jeden Fall mehr Konzept, mehr gesamtstrategische Konzepte, die alles im Unternehmen mittragen. Als ich Referentin bei der für Antidiskriminierung und Diversität bei der Stadt Bochum war, ich habe mir jedes gesamtstrategische Konzept angeschaut. Und das muss halt einfach so durchforstet werden. Man nennt das Sensitivity Reading. So, da wird einmal durchgelesen, wo Leerstellen noch sind, wo Verbesserungen sind, wo Diskriminierungspotenzial noch ist, das man eben auch reduzieren kann. Also das zum einen. Zum anderen Intersektionalität, super, super wichtig. Dazu muss ich fast gar nichts mehr sagen. Und das dritte große Säule ist Schutz vor Diskriminierung. Man kann ganz viel Mikraquote machen und Genderquote machen und LGBTQI-Quote machen und Role Model Theorie und all das durchspielen. Wenn die Leute auf diesen Stellen sitzen, müssen sie geschützt sein. So, und wenn Menschen auch unterhalb dieser C-Levels sitzen, müssen sie geschützt sein. Es kann nicht sein, dass man so nach außen sehr viel performt und aber auch so Angebote macht, Raum der Stille, Stillraum, also all diese Sachen schafft und dann aber trotzdem Leute rassistisch, sexistisch, ableistisch, queerfeindlich anbelangt werden und sie danach eben keine Schutzmöglichkeiten haben. Und da kommt eben das Antidiskriminierungsrecht ins Spiel. So, das muss man eben zusammendenken. Diversity Management und Antidiskriminierungsrecht zusammendenken ist die einzige, ich weiß, sehr gewagt, aber die einzige langfristige Art, wirklich inklusiv tätig zu sein in Unternehmen.
Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wo fängt man am besten an? Also weil ich habe gerade irgendwie kritisiert, dass wir immer nur über Mann und Frau sprechen. Du hast deine Meinung dazu gesagt und bist der Meinung, Antidiskriminierung und Diversity muss zusammengedacht werden. Aber wo fängt man jetzt eigentlich an, wenn man als Unternehmen sagt, ja, wir merken auch, wir müssen was tun, wir wollen es jetzt auch angehen, where to start? Also weil in Deutschland ist es ja so, sehr viel Mann und Frau, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, wir brauchen mehr Frauen in Vorstandspositionen, Frauen kommen in die Altersarmut, bla bla bla, das wissen wir alle, super wichtig. Genauso wichtig ist es aber, dass wir eben eine rassistisch sozialisierte Gesellschaft sind. Wir tragen das alle in uns, wir sind uns dessen häufig nicht mal bewusst. Somit sind ein Großteil dieser Gesellschaft ausgeschlossen, ihr Potenzial vollumfänglich und allumfänglich auszuschöpfen, was wiederum ja zum Nachteil der Wirtschaft führt und der Wirtschaftlichkeit auch im wahrsten Sinne des Wortes, bedeutet, müssen wir nicht eigentlich da anfangen? Müssen wir nicht eigentlich wirklich, bei marginalisierten Gruppen anfangen und Menschen, die wirklich aufgrund ihrer Herkunft, ihrem sozialen Status oder auch einer Behinderung beispielsweise berücksichtigen? Ja.
Also jetzt für den Corporate-Bereich oder Unternehmensbereich schlechthin gesprochen, da müssen wir beim Status quo anfangen, den müssen wir uns anschauen. Das machen ganz viele nicht. Man überspringt einfach eine Bestandsanalyse. Und ja, formuliert fröhlich drauf los, was jetzt die nächste Kampagne ist. Aber die Menschen zu fragen, was für Diversity-Dimensionen sie haben. Ich weiß, bei dem Thema LGBTQI+ herrschen nochmal ganz erhöhte Anforderungen bei der Befragung. Aber es gibt die 7 Kernprinzipien von Befragungen bei der Erhebung von Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsdaten. Gemessen an diesen Prinzipien muss man erstmal fragen, so, was ist denn eigentlich so gerade los bei uns? Und zwar sehr, sehr, also tatsächlich auch ehrlich diese Sache durchziehen. Und dazu gehört eben nicht nur zu fragen, was für eine Diversity-Dimension gehören Sie an? Und die zweite Frage ist dann, halten Sie Diversity für wichtig? So, weil das sind die zwei gängigsten Fragen in diesen mitarbeitenden Befragungen. Und dann hat man eben am Ende einen sehr hohen, zum Beispiel BIPOC-Anteil, ohne dabei gefragt zu haben, auf welcher Entgeltstufe die sind. Und dann sieht man, ah, okay, ja, hier im Reinigungspersonal sind 80%. Und die erhöhen aber diesen Durchschnitt, den man hat. Das zum einen. Und dann hat man einen geilen Umfragewert hier bei der, wie wichtig halten Sie Diversity? Und dann hat man zwei super Werte. So, bei uns sind 48% BIPOC und 90% halten für Diversity für wichtig. So. Was machen wir mit den Daten? Nee, gar nichts. So, man kann es einfach auch sein lassen. Ja. Das heißt, der erste Schritt bei Unternehmen ist tatsächlich zu schauen, wo ist der Hund begraben? So, was für Menschen arbeiten bei uns? Auf welchen Entgeltstufen sitzen sie? Haben sie Führungspositionen oder nicht? Wenn sie Diskriminierung machen, wo? Auf welchen Stufen machen sie Diskriminierung? Also erfahren sie Diskriminierung? Und wenn sie Diskriminierung erfahren, haben sie Schutz erfahren? Und dann kann man immer noch sagen, allein schon als gutes Argument dann später in den Verhandlungen mit den CEOs, halten sie Diversity für wichtig. Kann man immer noch tun, ist gar kein Problem. Aber genau diese Fragen sagen nichts über die Struktur und den Status quo aus, sondern das sind die unangenehmen Fragen, die dann tatsächlich dafür sorgen, dass man etwas hat, worauf man einen Fahrplan baut.
Ich habe mich gerade gefragt, also das ist offensichtlich ja überhaupt nicht einfach, sonst würden es ja alle wahrscheinlich zur Hälfte tun. Ich stelle mir das jetzt aber tatsächlich auch sehr schwierig vor in so einem Unternehmen. Gehen wir mal davon aus, da sitzt eine junge Frau, die diskriminierende Erfahrung oder Diskriminierungserfahrung gemacht hat und einen weißen, heteronormativen deutschen Mann als Vorgesetzten hat. Der wird ja, also das ist jetzt natürlich auch eine Unterstellung, ich unterstelle jetzt einfach mal, der wird ja zu 80% nicht verstehen, was die Frau sagt, wenn sie sagt, dass sie diskriminiert wurde und wenn sie erklärt, wieso sie diskriminiert wurde. Bedeutet, wie kann man denn das Problem dann dort lösen? Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist ja total schwierig. Du musst ja eigentlich dann total schon fast so ein Ally-Netzwerk bauen oder so, wo man da dann vielleicht seine Sicherheit irgendwie hat. Also weil im Zweifel hast du ja über und unter und neben dir Leute sitzen, die überhaupt nicht nachvollziehen können, wie es dir geht, weil sie einfach nicht das Gleiche durchlebt haben.
Genau, und diese Befragungen, die passieren ja nie nicht anonym. Ja, die passieren, die werden freiwillig gemacht, die werden anonym gemacht. Rückschlüsse auf die Personendaten sind dann fast unmöglich. Die werden in eine dritte Hand gegeben und nicht unternehmensintern gemacht. Also das gibt es mehrere Prinzipien. Man redet von den 7 Kernprinzipien bei der Erhebung, so dass Menschen auch sich sicher fühlen können, genau das mal auszusprechen. Und je nach Unternehmensgröße können die Fragen detaillierter sein oder nicht. Okay. Aber auf gar keinen Fall soll es irgendwelche Räume geben, in denen man über Diskriminierungserfahrungen spricht, weil das auf gar keinen Fall, die Menschen sind dann safe, nicht geschützt. Und im AGG gibt es nicht umsonst das Maßregelungsverbot, weil so oft dieses Maßregelungsverbot mit Füßen getreten wird, wenn Menschen sich mit Diskriminierung an Vorgesetzte wenden. Ja. Also auch da gibt es diese Prinzipien, die Menschen schützen, die tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Herangehensweise für die nächsten Schritte dann bringen können.
Ja. Speaking of Discrimination, du hast mir auch erzählt, dass du auf der Straße des Häufigeren bereits angerülpst oder angespuckt wurdest, also auf eine gewisse Art und Weise auch körperlich attackiert wurdest. Wie können wir als Gesellschaft in solchen Momenten aktiver sein und auch grundsätzlich aktiv sein, um dafür zu sorgen, dass sowas einfach nicht passiert? Mhm. Weil das ist ja wirklich absolut absurd. Also da fällt mir gar nichts zu ein. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich das so absurd finde. Mhm. Und ich muss sogar so weit gehen, dass ich mich frage, Menschen, die sowas tun, denen muss doch eine Windung im Kopf fehlen. Also ganz im Ernst, weil du kannst doch nicht gescheit sein, sowas zu tun.
Ja. Warum Menschen das tun, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, mittlerweile interessiert mich das auch nicht. So, man hat sich einfach nicht so zu benehmen. Tatsächlich, Zivilcourage. Wenn ich so etwas sehe, dann muss ich doch eingreifen. Also, jetzt runtergebrochen. Meine Mama, sie kann nicht unbedingt sehr gutes Deutsch und ihre Nachbarn sind afghanischer Abstammung und die können noch weniger Deutsch. Mhm. Und sie werden aber ständig von einer alten weißen Frau fast attackiert mit Beschuldigungen und Belästigungen. Mhm. Und letztens war das wieder mal so gewesen. Ich war tatsächlich bei meinen Eltern in dem Moment und meine Mutter ist rausgegangen und hat so Partei für die ergriffen. Hat gesagt, ich sehe das jetzt schon so oft, ich habe ihnen mehr als genug gesagt, sie sollen diese Familie in Ruhe lassen und wenn sie das noch einmal machen, dann kriegen sie richtig Ärger mit mir. So, in ihrem Gespräch, so wie sie handeln konnte, hat sie das gemacht. Und seit diesem Tag ist so Ruhe im Karton.
Aber wie schön.
Also was ich damit sagen will, ist, jeder muss so ein bisschen mehr den Mumm haben zu sprechen. Und das gilt doch vor allen Dingen für die Dominanzgesellschaft, die weiß ist, die der Sprache mächtig ist, die auch deren Wort mehr zählt in dieser Gesellschaft. Also man muss es doch klar sagen. Die haben doch weiße Menschen der Dominanzgesellschaft, die hier geboren und aufgewachsen sind und stammbaummäßig deutsch. So, die haben noch ein ganz anderes Standing zu sprechen als meine Mutter mit Kopftuch, eine ältere Frau, nicht perfektes Deutsch, die dann aber trotzdem das Rückgrat hat zu sprechen. Und das frage ich mich dann immer wieder. So, wieso greift man da nicht ein? So, woran fehlt's? Ja. Und ich glaube, ja, Zivilcourage. Da, man muss tatsächlich schon mal drüber nachdenken.
Ja, und auch da möchte ich jetzt noch mal einen Schritt weitergehen und ganz fies sein. Oder ist es sogar auch irgendwie so, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch so ein bisschen böse sind, wir Menschen. Also auch gerade in Leistungsgesellschaften, da geht es immer viel um Habgier, viel um ich, sehr egoistisch getrieben. Wir schauen auch nur auf uns, ohne Rücksicht auf Verluste wohlbemerkt. Und ich frage mich manchmal, ob wir das nicht auch ein bisschen geil finden, wenn andere leiden oder irgendwie traurig sind oder denen irgendwie Unrecht getan wird und wir uns dann irgendwie unser Fäustchen lachen, weil wir dann wieder Tante Emma von nebenan erzählen können, dass XY irgendwie angemeckert wurde oder so. Ich weiß es gar nicht, aber ich finde das, weil ich das so absurd finde, was teilweise passiert und ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wieso wir da eben keine Zivilcourage haben. Aber gut, darüber kann man jetzt wahrscheinlich philosophieren. Wir werden da keine richtige Lösung finden. Ich finde es auf jeden Fall total absurd und finde das, was deine Mama macht, genau richtig und total unterstützenswert.
Ja, danke. Ja, und ich glaube aber, dass jeder Mensch dieses Potenzial hat. Ich meine, meine Mama ist eine starke Frau. Die hat immer rumgestänkert, wenn es um Rechte von sich oder anderen geht. So ist sie gepolt. Aber ich glaube, das kann man auch in einem erziehen. Diese Eigenschaft und diese Stärke. Und dann sei es einfach nur in einer Alltagssituation, sich kurz einüben. Und klar, manchmal muss man 10-mal nachdenken, ah, okay, soll ich jetzt darin eingreifen, kann es eskalieren? Ich sage gar nicht, dass Menschen sich in Gefahrensituationen bringen sollten. Aber tatsächlich ist es so, dass oftmals nicht wirklich eine Gefahrensituation besteht, wenn zum Beispiel ältere Menschen rassistischen Sprech benutzen, so dass man sie mal auch in die Grenzen verweist.
Ja, total. Erstmal, wir sind jetzt fast am Ende.
Ja.
Und ich würde dir zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen stellen. Also erstmal hat meine letzte Gästin, deine Vorgängerin, dir folgende Frage gestellt. Und zwar sagt sie, welche Initiativen oder Projekte außer deiner eigenen würdest du im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit und Diversity empfehlen?
Mhm. Die Diversity Academy würde ich empfehlen, wenn Sie eine wirklich, wirklich gute Weiterbildung haben wollen in Sachen Diversity Management. Vor allen Dingen ist es wichtig für die Corporate-Welt. Es gibt so viele. Es gibt so viele Initiativen, die entstanden sind, zum Beispiel nach dem 19. Februar. Die Ferhat Unvar Stiftung zum Beispiel leistet sehr Initiative, die leistet sehr, sehr gute Bildungsarbeit. Arbeiterkind, also all diese auch schon super etablierten Player leisten sehr, sehr gute Arbeit. Aber ich werde trotzdem meinen Arbeitgeber jetzt nochmal erwähnen, die Swans-Initiative für hier geborene, mehrfach diskriminierte Akademikerinnen mit Einwanderungsgeschichte. Leisten super Arbeit, wenn es um Empowerment und Pushen von Karrieren geht und Networking und all dieses Zeug. Setzen sich für einen kompetenzorientierten Arbeitsmarkt ein. Also da nochmal gerne investieren, gerne Kooperationen eingehen mit all diesen Initiativen und anderen. Die fallen mir jetzt so auf Anhieb ein.
Mhm. Dankeschön. Ja. Und würdest du deine Privilegien aufgeben? Und wenn ja, welche?
Ja, bestimmt würde ich sie aufgeben, wenn es zum Beispiel um Positionen geht. Dann würde ich gerne einfach auch Leute platzieren, die gut sind. Und es gibt sehr viele gute Leute. Und manchmal ist es ja auch nur einfach hier irgendwie so Aufträge abgeben, Aufträge weiterreichen, Leute platzieren auf dem Podium oder in Veranstaltungen oder wie auch immer. Das sind ja alles Privilegien. Ein Privileg ist auch, angefragt zu werden.
Ja. Das finde ich ganz schön, weil ich der Meinung bin, dass wir hier auch erkennen dürfen, dass wir alle Verantwortung tragen, weil wir in einer Gesellschaft leben. Und genau das ist ein Teil meiner Verantwortung, beispielsweise wahrzunehmen, zu erkennen, dass ich privilegiert bin, weil ich beispielsweise, wie du sagst, auf einem Podium sitze oder für irgendeinen Job angefragt wurde oder sonst was. Und immer zu schauen, dass man dieses Privileg dort teilt oder andere eben zumindest von partizipieren lässt, damit man dort die Möglichkeiten eben auch allen übergibt und nicht nur eben auch da sich selbst in die Tasche steckt. Ne? Finde ich ziemlich cool. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
Vielleicht, was sich als die beste Methode herausgestellt hat in ihrem Leben, seinem Leben, ins Leben, mit Konflikten und Krisen umzugehen.
Oh, ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Erstmal, es war mir eine Riesenfreude. Ich finde dich großartig, das weißt du. Ich verfolge deine Beiträge bei LinkedIn mit ganz großer Freude und unterstütze das von Herzen, sofern es mir zugespielt wird. Weil manchmal, muss ich sagen, sind auch plötzlich die ganzen Beiträge weg und dann sehe ich gar nichts mehr bei LinkedIn. Also es ist schon ulkig, wie der Algorithmus dort funktioniert. Ich glaube, dass du, oder anders, ich finde es total wertvoll, dass wir heute gesprochen haben, weil es mir ein ganz großes Anliegen ist, eben auch Geschichten aufzuzeigen, die in Deutschland Realität sind. Anders als das, was viele glauben, ne, dass wir Rassismus und Diskriminierung in der Art und Weise in Deutschland nicht mehr haben, stimmt einfach nicht. Und ich glaube, wir können da nur entgegenwirken, wenn wir diese Geschichten aufzeigen, deutlich machen und vielleicht auch hier und da kleine Maßnahmen auf den Weg geben, wie man da entgegenwirken kann. Also vielen lieben Dank für deine Offenheit, für die Transparenz und für den super Einblick in Antidiskriminierung und Diversity. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. War mir eine sehr große Freude.
Danke. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.